Auch von meiner Seite die Gnade und Friede sei mit euch. Was für eine schöne Begrüßung Paulus so oft gewählt hat. Stell dir vor, du triffst jemanden, der Jesus noch nie begegnet ist, der ihn nicht kennt. Und er fragt dich, welche hervorragende, hervorstechende Charaktereigenschaft hat Jesus? Was würdest du ihm sagen? Offene Runde, könnt ihr reinsprechen. Liebe, höre ich da, liebevoll. Eigenschaften, Charaktereigenschaften. Selbstlosigkeit. Er gibt. Rechtschaffen. Ohne Vorurteile. Treue. Also es gibt natürlich keine richtige oder falsche Antwort auf die Frage. Es zeigt einfach, wie vielfältig Jesu Charakter ist und was er auch für verschiedene Bedeutungen für uns haben kann. Ich fahre heute fort. Die Predigtserie heißt Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Aus Hebräer 13, Vers 8. Und das ist eine Anspielung auf den großen Propheten Jesaja. Kapitel 41, wo er sagt, ich bin's, der Herr, der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Gott verändert sich nicht, Jesus verändert sich nicht. Ich habe mich für die Predigt inspirieren lassen von dem Buch Jesus the Same von Charles Jefferson. Der hat in seinem Buch eine Charaktereigenschaft nach der anderen von Jesus aufgelistet. Das Buch ist von 1908, also 113 Jahre alt. Und ich habe mich für Jesu Begeisterung entschieden. Warum? Weil ich für meine Begeisterung bekannt bin und mir die Predigt deswegen sehr einfach gefallen ist. Lachen ist im Raum, das stimmt nicht. Ich habe einige Stärken, aber die Begeisterung gehört nicht dazu. Und deswegen habe ich das Thema gewählt, um einfach auch tiefer zu gehen und mich mit Jesu Begeisterung tiefer auseinanderzusetzen. Das griechische Wort heißt Enthusiasmus und kommt so nicht im Neuen Testament vor. Es heißt Begeisterung für ein hohes Ziel oder eine gute Sache. Es wurde zu der Zeit Jesu in Verbindung gebracht mit Besessenheit, mit fremden Göttern, Ekstase, Fanatismus, Verrücktheit. Und vielleicht ist das ein Grund, warum die Evangelisten das Wort gemieden haben in den Evangelien. Und auch das deutsche Wort Begeisterung mit Geist versetzt, mit Geist belegt, spricht auch in diese Richtung, Verrücktheit, mit einem anderen Geist besessen. In unserem Sprachgebrauch, in unserer Gegend hier, ist Begeisterung ein positiv besetztes Wort. Freude ist ein Teil von Begeisterung, aber Begeisterung geht noch weiter. Begeisterung, Teil von Begeisterung kann sein Inbrunst, Leidenschaft, Feuer, Hingabe, Eifer. Wir werden sehen, dass diese Eigenschaften präsent sind im Neuen Testament und in Jesu Charakter. Das Thema liegt mir im Herzen, ich sagte schon, weil es mich selber betrifft und ich selber darin wachsen will, aber ich sehe auch, dass es in unseren Breiten so Nordostdeutschland nicht so eine hervorstechende Eigenschaft ist. Also ich war vor vielen Jahren mal in Johannesburg, habe dort die Menschen erlebt, wie die einen Gottesdienst feiern. Das würde ich Begeisterung nennen. Eine Party, eine Feier. Aber auch im Süddeutschen gibt es auch schon mehr Begeisterung für Gott. Zumindest mehr sichtbare Begeisterung. Und es liegt mir im Herzen, wie ich sagte, dass wir diesen Teil von Jesus, diese Charaktereigenschaft nicht verpassen. Mein Predigt hat drei Teile. Einmal Jesu Begeisterung Teil 1, Jesu Begeisterung Teil 2 und Ursprünge Jesu Begeisterung. Wir fangen an, Jesus Begeisterung Teil 1, Lukas 2, Vers 41. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kam eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder zurück nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss bei denen, die zu meinem Vater gehören? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Was ist hier passiert? Jesus, 12 Jahre und reist nach Jerusalem, reisen wieder ab und nach einem Tag stellen sie fest, Jesus ist nicht da. Und ich sehe schon die ein oder anderen Eltern, die jetzt denken, Maria und Josef, was für Rahmeneltern, haben die Kontrolle über ihr Kind nicht. Ich persönlich, macht das eher positiv und sympathisch, Maria und Josef. Ich gehe davon aus, dass eine große Gruppe, viele Kinder, die da gereist sind und sie machen dem Spruch ein Dorf, erzieht die Kinder alle Ehre und haben ihr Kind nicht stündlich oder minütlich unter Kontrolle. Aber dann stellen sie fest, Jesus ist nicht da und es geht ihnen durchs Herz und auch das haben alle Eltern schon mal gespürt, wenn sie ihre Kinder vermisst haben und dann kommen die Gedanken, was könnte passiert sein, alles Schreckliches, sie gehen zurück nach Jerusalem, suchen noch 2 Tage und finden ihn letztlich bei den Priestern im Tempel. Wir wissen nicht, was genau passiert ist, was zum Beispiel nachts passiert ist. Ist er mit den Priestern mit nach Hause gegangen? Hat er sich unter einer Bank versteckt? Wir wissen nicht, auf jeden Fall hat Jesus sich irgendwie vergessen. Er war fasziniert von der Lehre, von dem, was er dort gehört hat. Er hatte einen Wissensdurst, der dort gestillt werden konnte. Er war begeistert. Er hat gesagt, ich muss hier sein. Das ist der Ort, wo ich sein muss. Er war begeistert mit einem Geist, der ihn dahin getrieben hat. Markus 1, Vers 9. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Auch hier Jesus wieder beschrieben, voller Geist. Der Geist treibt ihn. Er wird von Johannes getauft und dann spricht sein Vater zu ihm und drückt ihm dieses Wohlwollen aus. Und ja, auch wieder hier die Eltern unter uns wissen, wie wichtig das ist, Wohlwollen auszudrücken, gerade unseren Kindern in dem Alter. Und Jesus ist ergriffen und der Geist treibt ihn in die Wüste. Ich nehme an, zur Meditation, um über das Erlebte zu meditieren. Und ab dieser Stelle finden wir ganz viele Stellen, wo Jesus vom Geist getrieben ist. Er sagte immer wieder, ich muss. Ich, der Menschensohn, muss viel erleiden, Markus 8. Ich muss bei denen sein, die zu meinem Vater gehören, Lukas 2. Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen. Ich muss in dein Haus einkehren, Lukas 19, sagt er zu Zachäus. Dieses Müssen zeugt von einer Getriebenheit vom Geist Gottes. Jesus war getrieben vom Geist Gottes. Aber er hatte auch eine Dringlichkeit. Ich denke, das beschreibt dieses Ich muss auch im Sinne von, bevor es zu spät ist. Wir lesen in Johannes 9, Vers 4. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Jesus war sich bewusst, es wird der Tag kommen, da ist alles zu spät. Das ist der Tag der Kreuzigung. Auch für uns, wenn wir sterben, es ist nichts mehr zu machen danach. Jesus war getrieben vom Geist. Entspricht das deinem Bild von Jesus? Oder ist es zumindest ein Teil von deinem Bild von Jesus? Zweiter Punkt, Jesus war begeistert. Und jetzt komme ich mehr auf diesen anderen Teil, diese andere Bedeutung von Begeisterung im Sinne von Freude, Eifer, Hingabe. Jesus hatte ein begeistertes Gebetsleben. Lukas 6 lesen wir, er hat die Nacht durchgebetet. Das lesen wir mehrmals im Neuen Testament. Und wir müssen davon ausgehen, dass er das mehrmals gemacht hat, in der Woche, im Monat. Er war begeistert, Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Er war begeistert während der Arbeit in einem Haus. Wir lesen Markus 3, Vers 20. Und er ging in ein Haus und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sprachen, er ist von Sinn. Jesus' Arbeit war das Predigen, das Lehren. Und er kommt hier in ein Haus, wie gesagt, ein Haus ist eine unbestimmte, aber große Menge von Menschen, die dort gewohnt haben. Und er predigt ihn, er legt ihnen das Wort aus und er vergisst zu essen. Und seine Verwandten, die mit dabei waren, sagen, er ist von Sinn. Also wie kann man das sagen? Da muss einer schon sehr, sehr dringlich, sehr begeistert, dass er alles andere vergisst sein, damit das Leute von ihm sagen. Jesus war begeistert mit Menschen. Matthäus 21, Vers 8. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in den Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Nun, die Menschen waren offensichtlich begeistert, vielleicht sogar von Sinn. Die haben ihre Kleider vom Leib gerissen, haben sie vor ihm ausgebreitet. Jesus hat Menschen begeistert. Und wir begeistern keine Menschen, wenn wir lethargisch, zurückhaltend, schüchtern sind. Nein, er war begeistert und hat Leute angesteckt, die sich haben anstecken lassen und begeistert waren und ihn gefeiert haben beim Einzug in Jerusalem. Wir sehen seine Begeisterung auch mit seinen 12 Jüngern. Alle Apostel waren voll Eifer, Leidenschaft und Feuer. Sie sind ihm nachgefolgt, weil er sie und ihre Träume erfüllte. Beispiele. Petrus. Petrus hatte eine brodelnde Seele. Wenn er gesprochen hat, kam glühende Lava aus seinem Mund. Johannes und Jakobus wurden die Söhne des Donners. Das ist Teil deines Bildes von Jesus. Nun, wo kommt dieses Feuer, dieser Eifer bei Jesus her? Jesus war ein empathischer, begeisterungsfähiger Charakter. Er konnte über den geistlichen Zustand einer Stadt weinen. Er konnte innere Zerrissenheit so empfinden, dass er Blut schwitzte. Er spürte, was den Menschen vorging, stellte ihnen Fragen, die den Grund ihrer Motivation betrafen. Empathisch und begeisterungsfähig war er. Zweitens, er hatte ein ganz klares Verständnis von Gott als Vater. Er sah, dass der Herr des Universums ein Vater ist, nicht ein Schöpfer nur, der distanziert ist, sondern ein Vater. Am Grunde aller Dinge schlägt das Herz des Vaters. Das hat er tief und dauerhaft verstanden, tiefer als niemand zuvor. Und er hatte eine tiefe, innige Beziehung zum Vater. Hat Nächte im Gebet verbracht. Wir erinnern uns an das Gebet für Einheit. Als er dem Tod schon ins Auge geblickt hat, hat er mit Gott, hat er nicht zuerst mit seinen Jüngern gesprochen, sondern erst mit Gott gerungen, dass er doch bitte die Einheit für seine Nachfolger sicherstellen möge. Unmittelbar vor seinem Tod betet er für Vergebung. Betet er für Vergebung zu Gott für seine Feinde. Eine sehr innige Beziehung mit seinem Vater. Ja, und drittens nennt Jefferson die feurige, leidenschaftliche Bestimmung, ein festes Ziel, das Jesus in seinem Herzen hatte. Er wusste genau, warum er auf Erden war. Er verlor seine Bestimmung nie aus den Augen. Jesus sah den geistlichen Kampf auf Erden toben und warf sich in die Schlacht. Keine Sünde, die ablenkt, dämpft. Völlig fokussiert. Hier sehe ich persönlich mein größtes Wachstumspotenzial. Zu oft sehe ich in mir diesen dritten Boden, den Markus beschreibt, in Kapitel 4, Vers 7. Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind. Die haben das Wort gehört. Und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Wir wissen, zu den Früchten gehört die Freude. Sorgen der Welt reißen an mir, reißen mich aus innigem Gebet oder verhindern sogar inniges Gebet. Sie hindern mich, mit Leuten über Gott zu reden, viel einfacher ist es, über die Sorgen der Welt zu reden für mich. Die Begierde nach Harmonie raubt mir den Fokus. Sie hindert mich daran, andere zu konfrontieren oder zu riskieren, dass andere mich komisch anschauen. Man nennt das geistlichen Kampf. Jeder fechtet das auf seinem Gebiet aus. Nun, das sind die drei Dinge, die Jefferson nennt, warum Jesus dieses Eifer, dieses Feuer hatte. Er hatte einen empathischen, begeisterungsfähigen Charakter. Er hatte ein ganz klares Verständnis von Gott als Vater. Und er war fokussiert auf seine Bestimmung hier auf Erden. Was machen wir damit heute? Ich bin immer ein Fan davon, zu gucken, wenn wir in die Bibel sehen und reingehen und lesen, was bedeutet das für uns heute? Und wir stehen an verschiedenen Punkten. Gerade schauen vielleicht online Menschen zu, die Jesus gar nicht kennen. Du kennst Jesus gar nicht, schon gar nicht den begeisterten Jesus, den eifrigen Jesus. Nun, dir empfehle ich wirklich das Evangelium, das Markus-Evangelium mal einmal durchzulesen. Und ich dachte heute Morgen, Mensch, das sage ich oft in den Predigen, zu Leuten, die Jesus nicht kennen, lest mal das Markus-Evangelium. Solange ich predige, werde ich das wahrscheinlich sagen. Lest das Markus-Evangelium, fang damit an. Ich habe damit angefangen und wenn du Jesus nicht kennst, ist es der beste Ort, ihn kennenzulernen. Die Bibel, das Neue Testament. Du nennst dich Christ, du bist Nachfolger Jesus. Die Begeisterung gehört schon zu deinen Stärken. Toll. Du fühlst die Anwesenheit des Geistes in dir. Es drängt dich dazu, von Gott und Jesus zu sprechen und für ihn zu wirken. Es macht dir Freude. Nun, deine Aufgabe ist, andere zu inspirieren, zu helfen. Das ist wichtig, dass wir lebendige Beispiele haben, dass wir nicht nur Jesus Beispiel im Neuen Testament haben, sondern dass wir lebendige Beispiele in der Gemeinde haben. Du bist ein tolles Beispiel. Hilf anderen. Aber lass dich auch inspirieren von anderen Eigenschaften, die Jesus auch hatte. Treue, Rechtschaffenheit, Besonnenheit, Mild. Ich bin sicher, es gibt was für dich, was dich herausfordert. Wir haben tolle Predigten in den letzten Wochen gehört und werden auch, wie ich hörte, jetzt auch noch in der Ferienzeit mehr über Jesus Charakter hören. Und es wird das eine oder andere geben, was dich inspirieren und herausfordern wird. Du bist Christ, du folgst Jesus nach, aber die Begeisterung gehört nicht zu deinen Stärken. Dann sitzt du in einem Boot mit mir. Du bist vielleicht introvertiert. Nun, lass dich nicht entmutigen. Du hast andere Stärken, gar kein Zweifel. Aber strebe weiter nach der Begeisterung. Lass dich nicht entmutigen. Strebe weiter nach, begeistert zu sein über Gott, über Jesus. Und find heraus, was dich zurückhält. Das ist vielleicht deine Beziehung zu Gott, die nicht von Innigkeit und Vertrauen geprägt ist. Gleich deinem Herz vielleicht im dritten Boden, wie bei mir, aus Markus 4. Und du lässt dir den Fokus rauben. Was hält dich zurück in deiner Begeisterung? Höre nicht auf, Jesus nachzufolgen in seiner Begeisterung. Prolog. Manchmal weiß ich genau, was mich in meiner Begeisterung zurückhält und ich will es unbedingt ändern. Manchmal bin ich verwirrt, überhaupt nicht begeistert und ich weiß gar nicht warum, wie in einem Sumpf. Das Denken in meinem Kopf lässt sich nicht abstellen. Mitten im geistlichen Kampf. Zeiten in der Bibel und im Gebet entzünden mein Herz nicht. Habe ich ein steinernes Herz? Gott hat uns nach seinem Bild aus Dreck geschaffen und versprach, unser Herz aus Stein durch ein Herz aus Fleisch zu ersetzen. Das hat er schon vor 600 Jahren versprochen durch einen weiteren großen Propheten, Hesekiel, Kapitel 36, Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Als Christen wissen wir, dass das eine Prophezeiung auf die Taufe ist, in der wir die Vergebung der Sünden, den Heiligen Geist und ein fleischernes Herz bekommen haben. Ich spüre das nicht immer. Wir spüren das vielleicht nicht immer. Aber wir haben eine Aufgabe. Und das ist mir wichtig, dass du damit heute weggehst. Wir haben eine Aufgabe, das zu glauben. Das zu glauben, dass Gott uns einen Geist gegeben hat und ein fleischernes Herz in der Taufe. Amen.